Siehst du, ich bin so selber jedes Mal, bin ich wieder, ne? Auf einmal, okay, jetzt gleich geht's los, Emma. Jedes Mal. Okay.
Aber wenn das nur so ein bisschen ist, dann geht das.
Nein, das ist nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Schätze. Okay.
Verrückt. Mit Bindestrich einfach dazwischen. Ich bin verrückt und erlebe die Welt anders. Ich erlebe mich anders und ich erlebe andere anders und ich erlebe unter Umständen die ganze Welt anders.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Ich bin heute nicht alleine hier, denn ich sitze hier mit Heiko. Hallo Heiko.
Hallo Emma.
Und wir machen heute die Betroffenen-Folge zum Thema Schizophrenie. Ich bin sehr gespannt, was wir heute noch alles so machen werden und was wir noch so von Heiko erfahren werden. Aber ich würde sagen, um besser einzusteigen, darf der Heiko sich mal eben selber vorstellen.
Darf ich das? Super, danke. Das mache ich auch, Emma. Also, ich heiße Heiko und bin gebürtig aus Wilhelmshaven. Dort bin ich zur Welt gekommen. Die Wurzeln meiner biologischen Mutter sind im heutigen Nordmazedonien und von meinem biologischen Vater weiß ich das nicht. Ich bin in einer deutschen Adoptivelternfamilie aufgewachsen mit einer älteren Schwester, die das gemeinsame Kind meiner Adoptiveltern ist. Und jetzt wird es eigentlich schon eher wichtig, noch bevor ich in die Pubertät kam, mit allen normalen üblichen Problemen, Schule, Privat und dies und das, wusste ich schon wirklich sicher, dass etwas anders ist bei mir oder für mich als bei anderen Jungen, die ich kannte. Ich bekam es selber heraus im Laufe der Pubertät. Ich bin homosexuell, ich bin schwul, ich bin bekennend schwul. Also ich habe mein Coming-out auch weitestgehend hinter mir. Ja, das zu meiner Person.
Sehr spannend, was du uns alle schon für Infos mitgebracht hast. Mir waren die ja zum Teil nicht unbekannt, weil wir uns ja schon vorher kennengelernt haben. Genau. Sehr, sehr spannend auch, was deine Geschichte, das, was du gerade schon preisgegeben hast, auch alles noch so mit der Erkrankungsentwicklung und mit der Schizophrenie an sich zu tun hat, ne?
Ja, es kann so laufen, dass da eine Schizophrenie bei rauskommt irgendwann, richtig.
Ja, beziehungsweise auch einfach belastende Faktoren daraus entstehen, was ja heutzutage keine belastenden Faktoren mehr sein sollten. Aber je nachdem, wie man von seinem sozialen Umfeld aufgefangen wird, ist das natürlich auch immer eine Sache, ne?
Richtig.
Genau. Jetzt haben wir aber zu Beginn, bevor wir weiter in die Materie einsteigen, nochmal unser kleines beliebtes Quiz am Anfang. Und zwar die Wahrheiten und die Wahrheit, die nicht ganz wahr ist. Und ja, Leute, ihr wisst es auch, die das da draußen hören, ich bin nicht besonders gut in diesem Spiel. Ich hatte bisher noch keinmal recht. Da schauen wir mal, ob das heute anders ist. Aber Heiko, erzähl mal, was hast du für drei Geschichten mitgebracht?
Ich habe drei kurze Geschichten und bin mega gespannt, ob es dir heute gelingt.
Ich auch.
Mir. Okay, erste kurze Sache, Geschichte. Ich durfte das große Dreimast-Segelschiff Gorch Fock bei einer Windjammer-Parade-Sail aus der Kieler Förde steuern, ein ganzes Stück weit. Zweite Geschichte. Ich konnte vor dem Stimmenbruch als Knabensopran die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte singen. Ganz respektabel.
Würdest du das auch gleich mal vormachen?
Dritte Geschichte. Ich habe das erste Mal in meinem Leben als Kind eine Stimme gehört, einige Wochen lang und dann erst viele Jahre später wieder. Was ist wahr? Was ist unwahr? Ich durfte die Gorch Fock aus der Kieler Förde steuern ein ganzes Stück weit oder ich konnte vor dem Stimmenbruch die Arie der Königin der Nacht singen von Mozarts Zauberflöte oder letzteres.
Oh, ich bin...
Zwei wahre, eine unwahre.
Du hast ja vorhin noch gesagt, Emma, ich weiß nicht, ob die Geschichten, die ich hier habe, irgendwie zu leicht sind.
Ja.
Oder zu schwer. Und ich war so, also das ist, finde ich, doch ziemlich schwer. Oder dachtest du, die wären zu leicht?
Ich dachte schon, die sind zu leicht, ja.
Also das mit der Kieler Förde, das glaube ich dir irgendwie schon, weil du hast mir ja auch erzählt, dass dein Vater mal bei der Marine war.
Marineoffizier.
Genau. Und dass du ja auch da dann entsprechend mal gewohnt hast. Das mit dem Stimmenhören, ich weiß, dass das mal so sein kann, dass man eine Stimme hört und dann ganz viele Jahre nicht hört, aus der Theorie.
Ja.
Und das mit dem Sopran, ja, da würde ich dich ja eigentlich gerne bitten, mir das Wort zu machen.
Das war vor dem Stimmenbruch.
Vor dem Stimmenbruch.
Das war dann auch eine schreckliche Erfahrung, als der Stimmenbruch eintrat.
Also ich würde sagen, das ist die Unwahrheit, aber...
Echt?
Ja, okay. Oder das mit der... Nee, ich weiß es nicht.
Das ist fies, ne? Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben.
Ey, ich merke das. Also ja, okay, mein Tipp bleibt bei der zweiten Aussage, dass die nicht stimmt, aber...
Mit der Arie der Königin der Nacht. Doch, die stimmte. Ich konnte das tatsächlich richtig gut.
Ja,
nicht professionell, ne? Nicht gesangsgeschult, ja. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben als Kind eine Stimme gehört, einige Wochen lang und dann erst viele Jahre später wieder, stimmt auch.
Ja.
Das erste mit der Gorch Fock stimmt nicht, weil... Das ist fast nicht hinzubekommen, auch wenn mein Vater damals in der Zeit, so als Kind oder als Jugendlicher, das hätte schon klappen können, so Vitamin B untereinander, Marine, Offiziere und
das
dies und das. Das hätte
Guess.
Schon, ja, aber das ist die Unwahrheit, das durfte ich nicht.
Naja, Leute, alle, die da draußen zuhören, ich hatte schon wieder Unrecht. Mal schauen, wie viele Folgen noch auf uns zukommen werden, bei denen ich dann nochmal die Chance habe, alle vom Gegenteil meiner Menschenkenntnis zu überzeugen. Okay, aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend, auch dass du jetzt gerade die Stimmen schon mal angesprochen hast. Ne?
Ja.
Das ist ja auch eins, was ich schon herausfinden durfte, dass es eines deiner Hauptsymptome sind, zu dem wir auch jetzt nochmal kommen.
Ja.
Und zwar würde mich einfach oder auch bestimmt die Menschen da draußen mal interessieren, was sind die Symptome, die Krankheitserscheinungen, die du an dir selber feststellst, wo du merkst, das sind Sachen, die sind bei mir anders wie bei Menschen, die keine Schizophrenie haben.
Ja, also bei mir ist deswegen auch die Diagnose, die klinische psychiatrische Diagnose F20-Bereich, also schizophrene Störung. Bei mir ist die Diagnose paranoid, halluzinatorisch aufgrund meiner Symptome. Halluzinatorisch eben, ganz einfach wegen der akustischen Halluzination, wegen des Stimmenhörens. Und paranoid, weil ich wirklich in der akuten Psychose Wahngedanken hatte.
Magst du uns da ein bisschen weiter erklären, was das für Wahngedanken waren?
Ja, es ist so schwer. Manche können es vielleicht, manche nicht. Ich hoffe, wenn ich versuche es zu erklären, genau. Und zwar... Ich war irgendwann dann hochakut psychotisch und da war nicht nur das Stimmenhören, sondern da war eben auch, das eine nennt man Beziehungswahn und das andere nennt man Verfolgungswahn. Verfolgungswahn, ich habe mich tatsächlich verfolgt gefühlt, von meinen Mitmenschen ständig beobachtet und so weiter. Und Beziehungswahn in der Hinsicht, ich habe tatsächlich gedacht, die im Fernsehen, im Radio reden ständig über mich und würden mit mir reden wollen. Das war tatsächlich so. Das ist ganz ehrlich sehr, sehr unangenehm und scheußlich.
Hast
das ist sehr quälend.
Das kann ich mir vorstellen, auch irgendwie, dass es so Ängste auslöst, wenn man das Gefühl hat, man würde die ganze Zeit verfolgt werden.
Ja,
und
ja.
Auf der anderen Seite ja auch für einen selber total... Komisch kann ich mir das nur vorstellen, wenn man denkt, die wollen mit mir kommunizieren, aber die sind ja eigentlich gerade gar nicht da und nehmen nicht aktiv Kontakt zu mir auf, sondern irgendwie über Umweg, übers Radio und Fernsehen.
Das ja, ist und das im Nachhinein zu verstehen, wie das wirklich gewesen ist, der Wahn, und dass ich da einfach auch wirklich eben ohne professionelle Hilfe, psychiatrisch, psychologisch, pflegerisch, nicht mehr rauskommen konnte. Ich habe irgendwann auch wirklich gedacht, das wird jetzt nicht mehr anders. Den Gedanken hatte ich schon und ich habe gedacht, dann ist ja jetzt eigentlich auch alles egal.
Und
so.
Diese Wahngedanken in dem Moment, also jetzt kannst du ja, finde ich, auf jeden Fall sehr reflektiert darüber sprechen und kannst es ja sogar total toll zuordnen. Das war ein Beziehungswahn, da war ein Verfolgungswahn.
Ja.
Aber in dem Moment war das für dich da klar, dass das ein Wahn ist?
Nein.
Das war deine Auffassung der Realität?
Richtig, das war was... viele heute mittlerweile sagen, ne, so von wegen, das war wirklich, meine private Wirklichkeit war alles.
Ja.
Und nicht mehr die Wirklichkeit, die ich im Alltagsleben mit anderen teile, egal ob das, wenn ich mit jemandem zusammenwohne oder mit den Nachbarn in den anderen Wohnungen im Haus oder auf der Straße beim Einkaufen, beim Arzttermin oder. Es war einfach nur noch diese private eigene Wirklichkeit und alles andere ging und funktionierte auch nicht mehr. Und deswegen fand ich das auch wirklich unerträglich. Es war wirklich unerträglich, aber ich konnte eben auch tatsächlich in diesem Zustand nicht mehr mit anderen, das war auch so schrecklich, ich konnte nicht mehr normal wie gewohnt in diese Alltagswirklichkeit kommen und mit anderen normal reden. Und das ist das, was mich dann auch letzten Endes, das ist so schnell vorangegangen, dass ich dann nicht mehr in der Lage war, mir selber noch irgendwie einigermaßen geeignete Hilfe zu suchen. Also ich wusste, dass es das, den sozialpsychiatrischen Dienst gibt. Zumindest davor wusste ich das noch. Ja. Aber in dieser ganzen Entwicklung bis zur hochakuten Psychose und dann mit Verfolgungs- und Beziehungswahn und Stimmen, da war es eben weg. Und ich habe das dann auch nicht mehr hinbekommen.
Und würdest du sagen, dass diese Optionen dann weg waren, dadurch, dass du so ein großes Misstrauen und so große Ängste hattest, auch bezüglich anderer Personen aufgrund dieses Beziehungs- und Verfolgungswahns?
Ja, ich denke, dass diese ständig vorhandenen Gedanken und immer wieder noch verstärkt durch dieses für mich nicht verständliche Stimmenhören, dass das eben den Verfolgungs- und Beziehungswahn, der hat dann sozusagen meine gesamte private Wirklichkeit ausgemacht und etwas anderes gab es nicht mehr. Und deswegen bin ich habe nicht mehr die Tür aufgemacht, ich habe keine Post mehr geöffnet, wie das bei vielen passiert, ja. Tatsächlich, wenn die dann auch alleine sind. Und ich bin eben alleinstehend, alleinlebend und hatte auch keine ausgeprägten Kontakte so im Haus, in dem ich wohne, mit Nachbarn. Und ich hatte auch längere Zeit tatsächlich kaum bis und dann irgendwann auch gar keine Kontakte mehr zu meinen Adoptiveltern und meiner Schwester oder anderen Verwandten. Das war auch nicht mehr. Es ist keinem aufgefallen in Familie und Verwandtschaft, zumindest nicht so, dass sie irgendwie gedacht haben, entschieden haben zu reagieren, sondern das kam dann eben erst später zustande, genau. Okay. Als ich mich gemeldet habe, nicht als ich mich gemeldet habe, sondern als es dann eben zur Psychose kam und da hatte ich meine Eltern dann wirklich ein paar Jahre nicht gesehen, auch meine Schwester nicht oder andere Verwandte nicht und ich hatte meine Eltern, als es darum ging, dann freiwillig ins Krankenhaus zu gehen, da hatte ich dann bereits anderthalb, zwei Jahre einen gesetzlichen Betreuer, das war zustande gekommen, aber es war eben, es hatte nicht gereicht, einen gesetzlichen Betreuer, ich hätte wahrscheinlich gleich innerhalb kürzester Zeit in die Klinik gehen müssen. Und so kam es eben mit Verzögerung dann zu dieser hochakuten Phase. Und ich habe dann aber es noch geschafft zu sagen zu meinem Betreuer und zu meiner Psychiaterin, zu der ich dann auch endlich wieder gehen konnte. Vorher war das alles unterbunden, weil ich eben keine Sozialhilfe mehr bekam und auch keine Krankenbehandlung in Anspruch nehmen konnte bei meiner früheren Psychiaterin. Sie hatte überhaupt gar keinen, sie wusste nicht, was Sache ist bei mir.
Ja.
Alles das nicht, ja.
Also, dass auch einfach niemand mehr den Zugang zu dir irgendwie hatte.
Ja. Richtig. Und das Sozialamt hat das halt versucht und der sozialpsychiatrische Dienst. Und da war ich eben schon so, ich habe gedacht, ich habe Angst davor gehabt, ich habe versucht, das zu vermeiden, tagsüber zu Hause zu sein oder so bestimmte Zeiten. Und es ist da einfach, zu der gesetzlichen Betreuung ist es gekommen, weil tatsächlich eine engagierte Richterin vom Betreuungsgericht, die dann schon über meinen Fall mit, über die Betreuungsstelle hatte sich schon ans Betreuungsgericht gewandt und die hatte dann auch so Feierabend, jetzt gucke ich mal, vielleicht habe ich ja Glück. Und da habe ich tatsächlich das, auch wenn ich voll misstrauisch war, voll in diesem, habe ich es geschafft, an dem Tag die Tür aufzumachen. Und die ist so engagiert und so gut in der Sache. Sie hat es geschafft, mir das abzuringen, gesetzliche Betreuung. Und dann konnte alles, was schon im Argen lag, erstmal ganz schnell innerhalb von 2-3 Tagen in Ordnung gebracht werden und die gesetzliche Betreuung eingerichtet werden und die Mietkündigung durch die Firma GSG abgewendet werden und wieder angeleiert werden, dass ich Strom habe und dass Gas, Heizung wieder geht und Wasser und überhaupt, das war alles weg. Ja.
Das sind alle Sachen, die einfach weggebrochen sind.
Auch die sind dann einfach weg und du kannst es nicht mehr. Ne? Das ist so, als ob du eben voll behindert bist und kannst nicht mehr normal kommunizieren ohne Unterstützung und Hilfe. Ja.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt ja gerade zwei Symptome schon mal sehr schön rausgearbeitet. Also einmal dieser persistierende Wahn, also einmal dieser Beziehungswahn.
Dauerhafte, ja. Genau. Der ständig da ist, genau.
Genau, der nie weg ist, egal von welcher Situation man in welche geht, sondern er spiegelt sich in allen Lebenssituationen irgendwie
richtig,
wieder.
Richtig, das ist ein wichtiger Punkt, dass er permanent da ist.
Ja.
Und das Ding ist, er ist also auch nicht nur den Tag über da, wenn ich wach bin und abends, wenn ich schlafe, sondern er ist ja, was mein Körper angeht und die Neurobiologie, also mein Nervensystem gehen, ist es auch alles weiterhin da. Das heißt auch, ich habe keine Chance gehabt durch Schlafen und sei es irgendwann bist du völlig erschöpft und schläfst dann erstmal ein, zwei Tage quasi durch. Das passiert auch alles nicht. Das ist meine Erfahrung, ne? Sondern es ist einfach, es braucht diese Hilfe auch mit Medikament, da wieder hinzukommen, es so anzustoßen, so gelenkt zu bekommen, dass der Körper sich auch wirklich wieder erholen kann, dass alleine aufgrund dessen es schon besser werden kann und auch die Halluzinationen nachlassen können.
Weil es dann irgendwie was ist, was sich so aufschaukelt. Also dass es eigentlich immer schlimmer wird und wenn man dann keine Hilfe bekommt, wird es immer noch weiter schlimmer und richtig. Der Körper hat gar keine Snooze-Taste, sondern der richtig. Wecker klingelt die ganze Zeit ja. Und man kann nicht mal auf Pause genau. oder ausdrücken.
Es gibt dann keine Pause und das ist das, was dann auch so enorm erschöpfend ist und was ich habe das auch genauso wie viele andere dann im Krankenhaus, ich bin so erschöpft gewesen. Erst so dieses Warten darauf, dass eine Besserung durch Medikamentengabe, durch die Medikamente, die Verordneten eintritt und das hat lange, lange, lange gedauert. Und aber ich bin einfach nur erschöpft gewesen und das über viele, viele Monate hinweg, auch nach dem Krankenhaus noch.
Das kann man sich ja auch vorstellen. Also ich hatte letztens nochmal diesen Vergleich, dass man kann sprinten, aber nur 100 Meter. Aber wenn man dann anfängt zu versuchen, einen Marathon zu sprinten, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und richtig. Ich stelle mir das bei dir, gerade wie du das beschreibst, so vor, als wärst du da einfach monatelang gesprintet. Ja. Ohne Pause, ohne zu trinken. Unterlass. Also wir haben jetzt ja schon über ein paar Symptome genauer gesprochen. Also einmal ja der fortlaufende Wahn, also der Beziehungswahn, aber auch der Verfolgungswahn, weshalb du ja auch bei dir von einer paranoiden Schizophrenie sprichst. Und dann hatten wir aber mit den Halluzinationen ja auch die Stimmen aufgegriffen, also diese akustischen Halluzinationen, die wir da noch haben. Und dann aber auch so ein bisschen, vielleicht schon angedeutet, ein Negativsymptom, das haben wir in der Basics-Folge auch nochmal genauer erklärt. Okay. Und zwar dieses Entziehen aus dem sozialen Leben, auch diesen Kontakt abblocken zu anderen Menschen, darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Ja. Das sehe ich richtig, oder?
Ja, das ist zutreffend gewesen, dass ich eben tatsächlich zunehmend, ich war zuletzt völlig isoliert. Ich habe versucht, durch die Gegend zu schleichen, nicht mehr gesehen zu werden, weil ich das auch nicht aushalten konnte, wenn mich jemand ansieht. Und ich hatte eben tatsächlich auch damit zu tun, mit diesem, es werden ständig meine Gedanken gelesen von allen meinen Mitmenschen, also nicht nur diese wahnhafte Vorstellung, die im Radio und im Fernsehen, die wissen, was ich denke, wer ich bin, wo ich bin, was ich mache und kommentieren das. Und besonders schlimm ist es dann eben, wenn andere lachen, ne, und man das dann irgendwie so auf sich bezieht dazu und ständig denkt, man wird ausgelacht oder es wird über einen gelacht.
Obwohl es vielleicht ein mit einem Lachen ist oder ein Lachen, was total unabhängig von der eigenen Person ist.
Nicht nichts mit mir zu tun hat. Ja. Das ist wirklich, wirklich schwer für uns auszuhalten, für uns Schizophrener, ja.
Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast mit den Gedanken klauen und so weiter und so fort, das versteht man ja unter den, wie wir das in der Basisfolge auch schon besprochen haben, unter den Erlebnissen der Beeinflussung, Passivität oder Fremdkontrolle. Und magst du mal erklären oder versuchen zu erklären, wie sich das angefühlt hat, dass alle Menschen die Gedanken lesen können? Weil ich stelle mir das total, ich weiß nicht, merkwürdig vor. Also wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, du wüsstest alles, was ich denke, das wäre jetzt per se erstmal nicht schlimm, aber es wäre ja eine totale Verletzung meiner Intimsphäre und meiner, ja, ich weiß nicht. Magst du da drüber sprechen?
Ich versuch's, ja. Ich versuch's, weil es eben hilfreich ist. Ich hatte das völlig erschüttert. Es hat mich gelähmt. Es hat auch Angst ausgelöst. Also nicht nur Furcht, sondern auch richtig Angst.
Angst davor, auch was zu machen, was man selber nicht machen wollen würde, sondern
ja.
Angst, was zu tun, was man nur macht, weil irgendjemand anderes gerade die Gedanken
will.
Beeinflusst. Ja.
Genau.
Dass man auch das Gefühl der Kontrolllosigkeit hat. Also
ja, dass ich überhaupt keine Möglichkeit der Kontrolle meiner selbst, meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner körperlichen Aktivitäten, meiner Entscheidungen, meines Redens habe. Es ist so umfassend war das Erleben, ja.
Also, wie wir jetzt von dir schon erfahren durften und wie du uns ganz tiefe und tolle Eindrücke in deine Welt zum Zeitpunkt einer akuten Psychose, zu einer akuten schizophrenen Phase gegeben hast, sieht sie wie folgt aus. Also du hast dich irgendwie durchleuchtet gefühlt und alle Menschen konnten irgendwie in dich hineinsehen, deine Gedanken sehen als auch manipulieren,
ja.
sodass du dich wie eine Marionette gefühlt hast,
ja.
die nicht mehr so richtig selbstbestimmt leben kann und darf. Und auf der anderen Seite sind dann auch die akustischen Halluzinationen, die eine große Rolle bei dir spielen, worauf wir ja gleich noch eingehen werden im Sinne von Stimmen. Auf den anderen Ebenen jetzt nicht so entscheidend ausgeprägt, wo du dir selber vielleicht gar nicht so sicher bist, war das jetzt eine Halluzination und dem Wahn geschuldet oder war es eben einfach die Realität? Auch hier einfach nochmal zu unterstreichen, dass man da auch retrospektiv auch gar nicht die richtige Unterscheidung machen kann, weil man selber ja in der Situation dann davon überzeugt war, dass es die Realität ist und man das dann eher abstempelt als etwas, was eher unwahrscheinlich oder eher wahrscheinlich war.
Mhm.
Und dann haben wir ja auch noch darüber geredet, dass die Wahngedanken auf verschiedenen Ebenen eine große Rolle bei dir gespielt haben. Also der Beziehungswahn im Sinne von die Leute aus dem Fernsehen, im Radio oder auch Menschen, die mir nahestehen, wollen mir etwas vermitteln, mit mir kommunizieren.
Wollen auf einer Gedankenleser-Schiene-Ebene mit mir kommunizieren, ja.
Genau. Und dann aber auch noch der Verfolgungswahn dazu, der, wie du auch schon beschrieben hast, sehr viel Angst gemacht hat auch.
Ja, ja.
Okay. So, wir haben jetzt ja schon echt sehr viel erfahren über Heikos Art der Schizophrenie und ein Thema haben wir so ein bisschen außen vor gelassen und zwar die Halluzinationen übers Hören und das sind ja die Stimmen bei dir und um die jetzt so ein bisschen näher kennenzulernen, sage ich jetzt mal, wollen wir eine bestimmte Art und Weise des Interviews verwenden, und zwar das Maastrichter Interview. Wer da interessiert ist, wir packen das auch nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Das ist wirklich super, super interessant, weil die Stimmen hier gar nicht als krankhaftes und dysfunktionales Symptom gesehen werden, sondern als etwas, was eine Bedeutung hat, was praktisch der Schlüssel zu der eigenen Person sein kann und was einem auch irgendwie helfen kann, das Ganze zu verstehen und herauszufinden, okay, warum sind sie da und welchen Grund haben sie vielleicht auch und wie können die mir vielleicht auch helfen, meine Krankheit und mich selber besser zu verstehen. Und ich glaube, dass es eine ganz coole Art und Weise ist, wie wir jetzt deine Stimmen ein bisschen näher kennenlernen können und in dem Sinne ja auch dich selber, weil das ist jetzt ja nicht, als wäre das abgekapselt, oder?
Nein.
Das ist ja schon was zu dir gehört und was du auch irgendwie bist. Und deswegen möchte ich auch nochmal kurz betonen, dass ich mir das jetzt hier nicht total toll selber ausgedacht habe, das Maastrichter Interview, sondern das hat Heiko mir tatsächlich gezeigt und ich war sehr dankbar dafür. Ich habe das Buch jetzt auch gelesen und es hat mir sehr, 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 sehr viel gebracht, auch einfach für mein Verständnis und deswegen, wer da Interesse hat, ruhig nochmal nachlesen. Heikos wärmste Empfehlung und meine jetzt auch.
Genau.
Okay. Okay, Heiko, magst du vielleicht einmal für die Menschen, die so mit Stimmen hören und Ähnlichem gar nichts anfangen können, sich auch vielleicht nicht vorstellen können, was sind denn überhaupt diese Halluzinationen, die ich hören kann? Weil viele verstehen ja unter Halluzinationen erstmal, man sieht etwas, was nicht da ist. Aber, das haben wir jetzt ja auch schon gesagt, Halluzinationen können auf allen Ebenen fungieren. Und bei dir ist es eben vorrangig die Stimmen, die du hörst.
Richtig.
Magst du da einmal kurz so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt, was das ist?
Ja, also für mich ist das Stimmen hören, akustische Halluzination, das ist für mich so wie eine zusätzliche zweite eigene innere Stimme. Also es ist genau auf dieselbe Art kommt es scheinbar zustande für mich wie meine eigene Gedankenstimme. Nur, dass ich eben nicht Herr dieser Stimme bin. Es ist, als ob jemand Zweites sozusagen da ist.
Also es kommt schon von dir und es hört sich auch so an wie deine Gedankenstimme, die...
Nein.
Nee, es hört sich anders an.
Auch das nicht unbedingt, okay. Richtig. Richtig, nein. Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene Stimmen bekommen, gehabt und so weiter. Und da war sowohl, obwohl ich schon längst erwachsen war, auch eine Kindstimme dabei, ein kleines Kind. Da war jugendlich, älteres Kind, so ein Rotzlöffel, Trotzkopfstimme. Und denkt so, okay, das ist so, gerade geht's in die Pubertät vielleicht. Und eben auch älter und auch andere, wo ich dann eher sagen würde, okay, das sind Stimmen. Das fühlt sich dann so an, als ob ich wieder Kind wäre. Und das ist irgendwie so aus der Elterngeneration oder Großelterngeneration. Also, ja.
Also durften wir jetzt schon von dir lernen, dass Stimmen nicht einfach Stimmen sind, die ergänzend zu der eigentlichen Gedankenstimme da sind, wie man vielleicht, wenn man so laut denkt für sich selber, also auch dann eigentlich leise denkt, und dass sie ganz verschieden aussehen können. Und da würde mich jetzt mal interessieren und unsere ZuhörerInnen bestimmt auch, ob du mal von einer konkreten Erfahrung mit dem Stimmenhören erzählen kannst.
Ja, kann ich. Es ist eine der markantesten. Und ich bin ganz froh dass und erleichtert, dass sie auch singulär geblieben ist, weil ich habe sie die ganze Zeit auch in der hochakuten Phase nicht gehabt, solch eine Stimme, sondern erst, nachdem ich schon nicht mehr Krankenhausbehandlung, sondern dann auch wieder normalisierten Lebensalltag und Arbeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen, speziell eben für Menschen mit psychischer Krankheit, seelischer Behinderung gearbeitet habe. Und ich hatte eine Kartenspielrunde, auch Psychiatrieerfahrene zum Teil. Und wir haben eine Raucherpause gemacht auf dem Balkon, drittes Obergeschoss. Und ich war als erster auf dem Balkon alleine rausgetreten, weil ich unbedingt rauchen wollte. Die anderen folgten erst noch. Und da war das so wie ganz plötzlich eine Stimme, die so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob das eine Stimme war, die schon mal mit vorkam, aber es war Befehl, Kommando und jetzt springst du hier runter. Wie gesagt, drittes Obergeschoss, Balkon, das wäre nicht gut ausgegangen. Das hätte ich wahrscheinlich dann ja auch nicht überlebt. Und das, obwohl ich da schon länger nicht mehr in Krankenhausbehandlung war, sondern in der Folge dann eben ambulant, hier in der PIA, der Psychiatrischen Institutsambulanz und eigentlich auch schon ein Helfersystem dann eben hatte, ne? Durch die Werkstatt, die Mitarbeiter, durch Betreuer, durch Anbindung an ärztliche Behandlung und so. Aber das kam so aus dem Nichts und wirklich befehlend und Kommando und jetzt springst du hier runter.
Und wie viel Macht hast du dieser Stimme beimessen können? Also wie war das für dich in dem Sinne, dass du gesagt hast, okay, das ist so befehlend, dass es wirklich auch akut gefährlich wird gerade? Oder dass du sagst, okay, auch weil du schon in Behandlung warst und so weiter und so fort, konntest du sagen, okay, nein, sie befiehlt es zwar, aber ich kann mich gut dagegen wehren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke, ich verstehe dich. Also der Abstand eben zu der schweren Psychose war schon so lang und es Ich konnte da einfach sozusagen für mich kontern dagegen. Nein, warum sollte ich?
Ah, okay.
Ich habe keinen Grund. So weit war ich schon, auch durch die Auseinandersetzung, die ich selber hinbekommen habe, die gar nicht durch Psychiater, Psychologe, Therapie angeleitet war, sondern eben auch auf der Schiene Stimmenhörer, Interview und so weiter, Ratschläge. Probieren Sie das doch mal so, sich anders aufzustellen, ne, einen anderen Standpunkt zu diesen Stimmen einzunehmen. Sie sind eben nicht nur als etwas, das bekämpft und mit Medikamenten ausgemerzt werden muss, sondern dass es eben auch anders geht, dass es einfach auch eine Signalwirkung sein kann. Ja, was du schon sagtest, angedeutet hast, auf jeden Fall eine Stimme und sie hat eine Funktion und die muss ich verstehen. Dann verstehe ich sehr viel mehr über mich selber.
Also auch einmal diese Funktion, die man der Stimme beimessen kann, auf der anderen Seite aber auch das, was wir vorhin schon mal hatten, mit dem, ich bin nicht Opfer dieser Stimmen, sondern ich bin auch Chef. Ich kann Chef werden, wenn ich daran arbeite. Auch so ein bisschen dieses Verhältnis, ne? Dass man da selber dann schaut, okay, in welchem Verhältnis bin ich gerade und welches Verhältnis tut jetzt auch gerade dieser Beziehung gerade gut oder was würde mich selber in Gefahr bringen?
Ja, genau.
Und das ist jetzt eine Stimme, die sehr befehlend war in dem Moment und hat sie denn dann, als du gesagt hast, also als du geantwortet hast, hat sie dann wiederum geantwortet?
Nein.
Okay.
Das war wirklich wie aus dem Nichts, so dieses Kommando, auch recht harsch, eindeutig und so bestimmend, eben bestimmend. Und ja, oder wie ein Befehl.
Ja.
Und ich habe dem eben nicht Folge leisten müssen. Ich habe da auch nicht, ich habe es dann mit den anderen später drüber auch geredet, wie es gerade, was gerade passiert ist. Den Schritt konnte ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon machen. Aber ich weiß halt nicht, wie das gewesen wäre vor meinem langen Krankenhausaufenthalt, ne, als ich in die Psychose rein mich entwickelt habe. Da hatte ich, soweit ich es erinnere, keine, also ich hatte keine befehlenden Stimmen.
Sondern?
Ich hatte Stimmen, die mich gequält haben.
Okay, magst du sagen, inwiefern?
Die haben mich insofern gequält, indirekt, dass ich mich immer kleiner und noch kleiner und noch kleiner und hilfloser und lebensunfähiger und lebensunwerter gefühlt habe.
Ja.
Also ist es auch, dass es völlig unwichtig ist, ob es mich nun gibt oder nicht.
Ja, also auch so kommentierend und beleidigend.
Auch, ja, auch verspotten.
Also auch, dass sie mit einem, also dass Stimmen miteinander auch geredet haben oder waren es einzelne
auch
Stimmen?
Über mich.
Auch über dich, okay.
Ja, genau.
Und das ist ja alleine die Vorstellung, dass andere Menschen über einen reden, genau, wo man ja nicht mal weiß, was sie sagen, stelle ich mir schon super, super schmerzhaft vor und hat man ja auch mal schon mal miterlebt, wo man dann gemerkt hat, die lästern jetzt irgendwie über mich, wusste gar nicht genau, worum es geht.
Ja.
Und das ist ja schon schmerzhaft, aber dann das mit anhören zu müssen auch irgendwie, weil du konntest nicht weg.
Ja. Ja, genau. Man kann dem nicht entgehen.
Deswegen finde ich, ist es auch so.
Findet im eigenen Kopf statt.
Genau, und so gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, was dieses Quälen heißt. Weil Quälen ist ja auch irgendwie dieses, man ist wie angebunden, ohne angebunden zu sein. Nur man kann nicht weg, weil wenn das in dem eigenen Kopf stattfindet, dann ist er ja nun mal zwangsweise auf den eigenen Schultern.
Ja, ich kann ihn nicht abnehmen. Ich kann ihn nicht wie Huibu unter den Arm nehmen. Richtig. Ja.
Und konntest du mit diesen Stimmen Dialoge führen?
Dazu war ich zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage.
Ja.
Da habe ich dann so weit ist, das war dann ja bis zur Krankenhauseinweisung, Krankenhausbehandlung wurde es immer schlimmer, konnte ich zeitweilig einfach nur ein bisschen mit mir sozusagen noch normale Reststücke, Restmöglichkeiten, eigene Gedanken, aber das war dann schon so wenig hilfreich halt, ne, und hilflos und einfach immer nur auf Ausweg ausgerichtet. Ja.
Und die Stimmen, die du gerade so beschrieben hast, also auf der einen Seite Stimmen, die dich gequält haben, auf der anderen Seite diese befehlende Stimme auf dem Balkon, sind das Stimmen, die du schon immer als zu dir gehörend wahrgenommen hast? Oder waren das Stimmen, wo du auch manchmal gedacht hast, okay, hat mich hier jetzt jemand gerade gerufen? Also man liest ja von solchen und solchen Erfahrungen.
Ja, also insgesamt würde ich sagen, da habe ich fast die ganze Bandbreite erlebt. Wirklich dieses Erleben, was sehr schrecklich ist, was du nochmal zusammengefasst hattest, so dass andere über einen reden oder dass sich eine der Stimmen über mich lustig macht, mich verspottet, mich demütigt, ne, und quält, weil sie sich ihrer Sache sicher ist. Kannst ja nicht weg, du entkommst mir nicht. Irgendwie ist es für mich von Anfang an zugehörig, bis auf die ein paar Wochen täglich in der Kindheit, als ich ein kleines Kind war, noch zur Grundschule ging, wo es danach dann finito war wieder und dann viele Jahre eben nicht. Da war das damals als Kind, da war das wie so eine, ich habe halt als Kind gedacht, das ist so wie Gott spricht zu mir.
Ja.
Hat sich auch als Gott ausgegeben. So war das tatsächlich. Da habe ich mit meiner Adoptivmutter, mit meiner Mama drüber geredet. Aber ansonsten, ich hatte nicht voll bewusst, aber im Nachhinein denke ich schon, so, es gehört irgendwie zu mir. Und deswegen ist es so dicht, so nah da, so nah bei mir. Aber da ich Entwicklungsmangel hatte an so auch in relevanten Sachen, die mich selber betreffen, wirklich straight geradeaus und direkt. Und das bedeutet ja nicht automatisch, wenn ich mir etwas vornehme und darauf hinwirke und arbeite, bedeutet ja nicht automatisch, dass ich andere platt mache oder so. Aber das ist etwas, was ich in meiner Entwicklung, Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, eben nicht richtig hinbekommen habe. Ich denke mittlerweile sowieso, dass eben, deswegen ist die Frage so wichtig, hast du das als für dich zugehörig erlebt? Immer von Anfang an oder ist das es hat ganz, ganz viel mit mir zu tun. Es hat ganz, ganz viel mit meiner Herkunft, meiner Abstammung zu tun und meinem Verständnis davon. Es hat damit zu tun, wie ich als Kind die Welt erlebt habe, meine Adoptivelternfamilie, das, meine Schwester, Verwandte, das Familiensystem, in dem ich aufgewachsen bin, das Gesellschaftssystem, Schule, Schulkontext, war auch nach der Grundschulzeit dann schon ab der 5. Klasse bis zum Abitur später immer auch mit großen Konflikten und Problemen für mich, also hochproblematisch verbunden, ja.
So Konflikte inwiefern? Also Konflikte im Sinne auch von Mobbing-Erfahrungen oder sowas jetzt erstmal nicht?
Also das, was man heute mittlerweile oder schon seit Jahren als wirklich, dass da entgleist etwas etlichen Mitschülerinnen und Schülern und so und keiner ist da, der darauf Acht gibt und das sieht oder so und man ist gezielt das Opfer von bis... Das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich war schon alleine durch meine Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung von der Welt, auch als Kind und als Jugendlicher, die ganze Schulzeit so, eher zurückgezogen, introvertiert. Was mir dann, arge Probleme bereitet hat, auch während der Schulzeit, weil es wäre eben deutlich hilfreicher gewesen, wenn ich wenigstens das mich viel beteiligen, auch mündlich am Schulunterricht, am jeweiligen Fachunterricht, hätte ich ein deutlich besseres Endergebnis dann irgendwann haben können. Und das fehlte mir leider auch, weil ich so eingeschüchtert war und so zurückgezogen und immer so vorsichtig. Und wie passe ich mich da rein? Wie füge ich mich da rein in so eine Klassengemeinschaft und so weiter? Ja, und eben die Übervorsichtigkeit, die kam eben auch durch dieses Wissen, irgendwas ist bei mir anders. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, dass es einfach das ist. Und noch länger habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass es eben wirklich so schwierig ist, dann auch für andere, ganz gleich, was die erst denken. Und sei es, sie kommen dann da drauf, warmer Bruder, Schwuchtel, Tunte, wie auch immer. Das habe ich eigentlich nicht erlebt, weil du fragst nach Mobbing, ne? Könnte ich nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich oft auch lange Phasen viel zu wenig mitbekommen dann, was wahrscheinlich auch gut ist. Ja. Wahrscheinlich absolut. War es noch viel mehr, als ich vermuten würde oder denken würde im Nachhinein. Das schon ist ja von manchen. Ja.
Für mich und auch für unsere ZuhörerInnen auch super spannend, einfach mehr von dir zu erfahren, einfach um jetzt auch mit diesem Ganzen, worüber wir die ganze Zeit sprechen, zu verstehen, okay, warum war das vielleicht auch so schlimm, dass, wenn du sagst, du warst so in dich selber zurückgekehrt und eigentlich eher introvertiert, hast du viele Gedanken gemacht, wie du dich dem System anpasst, wie du dich anderen Mitmenschen anpasst und so weiter und so fort. Dass es dann ja eigentlich so ist, dass du sehr viel mit dir immer selber zu tun hattest und mit dir selber warst. Und dann mit dir selber aber nicht mehr alleine zu sein und auch selber gar nicht mehr die Kontrolle über dich zu haben, sondern dass da noch andere sind an Stimmen zum Beispiel, die mit dir sprechen, dich kommentieren und du dann ja trotzdem dieses People-Pleasing-mäßige weitermachen möchtest, auf die Stimmen bezogen, dann ist es ja noch mehr Druck, der dann aber nicht mal mehr von anderen, sondern irgendwie sogar auch von dir selber kommt. Also ich weiß nicht, fasse ich das so ganz gut zusammen? Ich versuche das immer wieder so ein bisschen zu verstehen und mich selber zu kontrollieren durch dich, ob das richtig ist, wie ich das verstanden habe.
Ja, doch, das ist richtig verstanden, denke ich schon.
Was hat der Gott denn so für Sachen gesagt?
Ich weiß alles, ich sehe alles, ich kann alles. Und du musst mir gehorchen.
Okay.
Ja, so, das war so kurz und knapp das, was es war.
Was es auch einfach als generelle Stimmung vermittelt hat, ne?
Ja.
Also sehr...
Einfach nur Angst.
Genau, ja. Wir hatten jetzt ja gerade schon auch noch darüber gesprochen, dass du ja auch meintest, dass es mehrere Stimmen gab. Dann gab es noch den Rotzlöffel, der dann so gesprochen hat. Dann aber auch Menschen oder Stimmen von Menschen, die eher aus einer höheren Generation zu kommen scheinen, die auch irgendwie befehlerisch vielleicht mehr oder weniger gesprochen haben. Magst du da vielleicht nochmal so näher darauf eingehen, was diese verschiedenen Stimmen vielleicht auch für Funktionen hatten? Also beispielsweise der Rotzlöffel. Was glaubst du jetzt so rückblickend auch, was hatte der für eine Funktion oder was hat er gesagt, was hat er in dir ausgelöst?
Im Nachhinein denke ich, hätte ich das schon gekonnt, gewusst, weil es quasi Allgemeinwissen ist, dass man das dann anders angehen kann, dann wäre es mir vielleicht auch gelungen, ohne langwierige Psychiatrieerfahrung zu machen, also die eigene Krisenerfahrung und dann in Behandlung geraten und dann der übliche, normale Weg des Genesens. Vielleicht hätte ich es sogar selber hinbekommen. Ne? Nicht ganz alleine, aber vielleicht schon so einfach verstehend, akzeptierend um mich herum, und das war eben nicht. Und deswegen konnte ich das auch nicht. Ich hatte kein Wissen darüber und keinen Erfahrungsaustausch mitteilen und konnte nicht einfach für mich sagen, okay, jetzt kannst du wieder schon langsam ein bisschen normaler denken. Die private Wirklichkeit, die nur noch eine Wahnwirklichkeit ist, in der ich nicht mehr reden kann, mit anders nicht mehr hinbekomme. Gespräche, die zerlaufen und sind völlig sinnlos. Nachdem das vorbei war, aber ja, wenn ich das gekonnt hätte, zu sagen, okay, mir selber sagen zu können, mir das bestätigen lassen zu können von anderen, dass der Weg gangbar ist, einfach, okay, was ist das für eine Stimme? Was fällt mir dazu ein? Was sagt die? In welcher Form äußert die sich? Oder sind es immer zwei, die zusammen auftauchen? Oder gleich drei oder vier, ne? So ein ganzer Trupp. Und geht es immer nur darum, über mich zu reden? Und ich soll das auch mitbekommen, dass über mich geredet wird und getuschelt und gelacht. Und vielleicht ist auch wirklich Häme und Spott dabei oder nicht. Und man denkt dann automatisch an Mobbing-Versuche. Ja, also heute denke ich, kann ich das so auch für mich bestätigen. Es hat mir geholfen, die Auseinandersetzung auf dem Wege, Maastrichter Stimmhörer, Interview, Konstrukt und so weiter. Dieses andere Verständnis ist auch einfach erst einmal ein Signal.
Und ich finde es super spannend, wie wir auch in diesem Gespräch oder du ja auch schon vorher auch einfach diese Signale auf verschiedene Arten und Weisen versuchst zu entschlüsseln. Also irgendwie herauszufinden über die Stimmen Zugang zu dir selber auch zu bekommen. Was ist da passiert? Was ist nicht passiert? Was hat dieses oder jenes in mir ausgelöst? Und da würde mich interessieren, ob du da über eine Stimme sprechen magst, wo dir das ganz klar ist, was die für eine Funktion hat oder was so deine Art von Signalkodierung ist, wo du sagst, da fällt mir jetzt eine ein, über die würde ich gerne sprechen, wo dir klar ist, okay, das lag da und daran wahrscheinlich.
Ich denke, das ist das richtige Beispiel, das passende Beispiel. Das ist eine der Stimmen, sondern es ist die Stimme, die meiner Mutter am ähnlichsten ist, die am schwierigsten zu verstehen war. Erstmal, dass es um meine Mutter geht, also um meine Adoptivmutter und unsere Beziehung. Also meine Adoptivmutter, meine Mama hat zu verschiedenen Zeiten zu mir gesagt, wir hätten dich nicht adoptiert, wenn wir nicht gedacht hätten, dass wir das können. Und wir wollten das auch. Und wir nehmen dich genauso an mit allem, wie du bist, wie deine Schwester, die ja das leibliche Kind von den beiden ist. Das ist eine sehr, sehr schmerzliche Sache. Und da standen mir beim Entschlüsseln, verstehen, okay, Signalfunktion, aufhorchen von wegen wichtigste Person in meinem Leben, meine Adoptivmutter, stand mir das alles im Weg erstmal, diese Beziehung und alle Widersprüchlichkeiten und oh Gott, jetzt bin ich auch noch schwer krank geworden und musste vorher das Studium abbrechen, weil ich das nicht auf die Reihe bekommen habe und. Und alle anderen haben es irgendwie hinbekommen. Meine Schwester, meine Cousinen und Cousins und so weiter. so richtig gut hinbekommen. Und ich stelle mich so als der Fehlgriff heraus. Und ja, da geht es dann richtig ans Eingemachte bei dieser Stimme. Und ich denke, ja, Signalfunktion habe ich jetzt schon gesagt. Klar, dass es furchtbar schwierig ist für mich, weil ich da eben auch meine Abhängigkeit so und mein das ist eigentlich die einzige Person, durch die ich wirklich irgendwie verwurzelt bin in der Adoptivfamilie mit den Verwandtschaften. Eigentlich die einzige, ja.
Die dann auch eine Rolle in deinem Kopf gespielt hat im Sinne
von. Wenn das dann passiert, dann ist es besonders kompliziert, weil es eben so viel hin und her und so weiter, ja. Und dieses Dahinkommen, dass was alles okay ist in unserer Beziehung und was alles nicht okay ist in den Beziehungen zu anderen, und sei es, weil die eben auch anders sind und das nicht so können wie meine Mama, meine Adoptivmutter, das ist dann schon eine schwierige Sache gewesen. Also da habe ich auch lange gebraucht. Ich weiß nicht, ich denke, ich bin da mit Hilfe meines Psychiaters und Psychotherapeuten draufgekommen.
Ja.
Irgendwann.
Ja. Dass die Stimme das dann auch so wiedergespiegelt hat, die deiner Mutter am ähnlichsten war.
Meiner Mutter am ähnlichsten, genau, richtig. Was eigentlich ich als selbstverständlich ansehen sollte, was sie mir auch jederzeit wieder sagen würde und mir auch immer wieder gibt.
Mhm.
Es sei denn, und das habe ich ein paar Mal erlebt, ne, es ist so Familiensystem, wo alles ganz geballt aufgrund bestimmter Anlässe und sie einfach nicht die Kraft hat und die Möglichkeiten, weil sie sich um zig andere. Aber ansonsten hat sie mir das eben immer gegeben, so die Geborgenheit und die Sicherheit und das Verwurzeltsein. Und ohne das, so dieses aufgescheucht werden durch eben Stimme hören, meine Mutter, das hat mich auch dann verunsichert. Aber Verunsicherung ist ja, wie ich lernen durfte, auf verschiedene Arten so nach und nach nicht immer etwas Verkehrtes, nicht immer etwas Falsches. So wie manche Psychiater, Psychiaterinnen und Psychologen und so weiter ja auch sagen oder eben auch andere Menschen sagen würden, ja, das ist eben so. Ich werde mir als Jugendlicher, die Jugendlichen, dieses Fremdwerden, was in der Schizophrenie, über die reden wir ja die ganze Zeit, meine Schizophrenie, es ist, ich könnte sagen, leider ist es nicht dabei geblieben. Ja. Bloß eine irgendwie kurze jugendlichen Schizophrenie, ja, im jugendlichen Alter, ich werde mir, weil meine Eltern so sehr auf Abstand gehen, damit ich mich selber weiter, ne, eigenständige Wahrnehmung, Bewertung und so weiter, ja.
Ich find's,
vielleicht hätte ich schon zur Schulzeit anfangen müssen damit oder sollen. Vielleicht hätte mir das gut getan. Ich weiß es ja nicht. Jedes Jahr die Sommerferien im Ausland, wo ich mich da zurechtfinden muss.
Vielleicht,
Unsicherheit. Man weiß es nicht. Das kommt. Kommt noch.
Genau, das kommt
großes
noch.
Ziel.
Aber ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja schon, ich finde es super schön, mit dir darüber zu reden, weil man einfach immer wieder merkt, dass du darüber nachdenkst und immer wieder diese Signalfunktion siehst und auch die Funktion versuchst, daraus zu ziehen und
ja,
daran dann halt auch festzuhalten.
Zu verstehen, richtig.
Genau, absolut. Und ich finde, genau das ist ja das, was auch dieses Maastrichter Interview möchte. Dieses Verstehen der Stimmen, sehen, was haben sie für eine Funktion und eben nicht Dysfunktion, sondern was ist die Funktion
richtig.
Dieser Stimmen.
Und dass es nicht hilfreich ist, sie gleich von Anfang an platt machen zu wollen, wegmachen zu wollen. Und dass es auch nicht hilfreich ist, das, was ich auch eine Zeit lang erlebt habe, eben als Behandlungserfahrung, Krankenhaus hier vor vielen Jahren, hier in der Kajaspers-Klinik. Und die ganze Sache noch schwerer zu machen. Ich war eigentlich immer sehr agil und schlank und sportlich. Und viel Schwimmen, DLRG-Rettungsschwimmen und Tanztraining und so weiter. Und dann zu erleben, dass man durch ein Medikament innerhalb von 4 Wochen aufgeht wie ein Hefekloß. Und allein dadurch, das ist, ich meine, wenn es denn wirklich helfen würde, wenn es mir gut tun würde, ne, so, aber das war dann einfach problematisch.
Und du hast ja auch schon häufiger gesagt, dass das ja auch nicht sinnvoll ist, diese Stimmen wegzudrücken. Und in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob du im Nachgang festmachen kannst, was vielleicht diese Stimmen auch getriggert, sagt man ja in der Psychiatrie, was diese Stimmen ausgelöst hat. Ja,
ausgelöst,
genau.
Ausgelöst, angestoßen hat. Also ich denke, dass das einfach vor der schweren, großen Psychose, die, wo ich dann letzten Endes hier ein halbes Jahr in Behandlung war, stationär, teilstationär, das ist einfach wirklich, weil ich auch nicht mehr, es war einfach die völlige Verzweiflung. Ne? Also die Kündigung stand irgendwie schon bevor. Das Sozialamt hatte ja schon seit Monaten ich hatte kein Geld mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Ich habe schon Zigarettenstummel gesammelt und aufgedröselt, die Reste, um noch ein bisschen was rauchen zu können. Ich habe nicht versucht zu klauen. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch nicht versucht, das irgendwie mit Betteln. Mhm. Das ist mir auch nicht passiert. Das ist aber nichts, worauf ich stolz bin. Es war kam einfach nicht.
Und da stand
das wäre vielleicht später gekommen, wenn ich auf der Straße gelandet wäre. Ja.
Und da stand vielleicht ja auch die Angst zu sehr im Vordergrund, ja, oder? Also ja, so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, auch mit den wahren Gedanken, dass es das auch irgendwie verhindert hat, richtig?
Ja, ja. Ich denke, die Ängste waren zu groß. Wenn du sowieso die ganze Zeit denkst, alle können deine Gedanken lesen und, ne, und so weiter und bemerken dich ständig, sobald du in deren Umfeld bist, dann ist natürlich ein Klauversuch.
Genau, dann scheint er ja sowieso unmöglich irgendwie,
ja,
richtig?
Genau, richtig.
Und wir haben jetzt gerade schon drüber geredet, dass so diese Verzweiflung und diese Hilflosigkeit, die Kontrolllosigkeit, dann die Ursache auch so war für den darauf folgenden Klinikaufenthalt. Wie war das denn zum Beispiel, gab es Situationen, in denen zum Beispiel dann die Stimmen stärker oder weniger stark waren, zum Beispiel durch Stress ausgelöst oder ähnliches, dass sie sich dadurch gepusht haben oder waren sie auch durch etwas eher wegzudrängen?
Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich richtig sage, ob es wirklich so war, aber ich denke, ich habe sowohl erlebt, dass also eben hochgradiger Stress, auch der ganze Körper in Dauerstress, das was wir ganz am Anfang schon hatten, Schlaflosigkeit, dass es dadurch und nicht richtig essen, also wenn der Körper dann auch wirklich am Limit ist, damit zusammen entstanden, ausgelöst wurde, dass er, wenn ich krisenhaftes Denken und wie löse ich jetzt dieses Problem oder diesen Konflikt, dass beispielhaft eben Konflikt, persönlicher Konflikt zwischenmenschlicher mit mir und meinem Adoptivvater hauptsächlich, das ist mir auch mehrfach wieder begegnet, seit der Erkrankung passiert.
Also doch schon einige Auslöser oder Trigger, die du auch selber jetzt im Laufe der Zeit festmachen konntest.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, auf einmal dieser mentale Stress, aber auch körperlicher Stress durch wenig Essen, dieses ständige
in Unruhe und Bewegung sein, genau.
Genau. Und dann aber auch irgendwo zwischenmenschliche Konflikte, die vielleicht auch bestimmte Stimmen getriggert haben, die noch nicht gelöst sind.
Richtig. Aber ganz ehrlich, ich kann es nicht so genau wirklich sagen.
Das ist auch überhaupt nicht, überhaupt gar kein Problem. Also wir reden ja einfach darüber, um deine Wahrheit hier in dem Podcast, die Wahrheit irgendwo hier drin, wieder zu spiegeln, zu zeigen.
Ja, ja.
Und da geht es überhaupt nicht um richtig und falsch. Es geht wirklich darum, deine Art von Erfahrung wieder zu erzählen, wieder zu spiegeln, damit Leute vielleicht, also viele Leute da draußen ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbringen können, in was für einer Situation du dich befunden hast, wie viel Angst du gehabt haben musst, wie verzweifelt man in einer solchen Situation ist und dass es halt nicht ist, oh je, was ist denn jetzt mit der Person los, sondern dass es eigentlich darum geht, hey, wie können wir der Person helfen, dass sie damit besser klarkommt und darum geht es dann im Endeffekt um deine Erkrankung, die darzustellen und zu zeigen, so und so ging es mir damit. Und das war nicht gut für mich. Das war vielleicht ganz gut für mich. Aber da geht es auf gar keinen Fall um richtig und falsch.
Ja, das habe ich auch durchaus so,
so
verstanden. Ja.
Genau, ja.
Richtig.
Und ich finde es ganz, ganz spannend, was wir jetzt alles schon durch das Gespräch herausgefunden haben. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt gerade noch was fehlt. Vielleicht so Richtung Bewältigungsstrategien. Wollen wir da noch mal kurz drüber sprechen? Was würdest du sagen, Gibt es Bewältigungsstrategien, die dir persönlich sehr geholfen haben im Umgang mit den Stimmen jetzt konkret?
Ja, das hat lange gedauert, wirklich lange gedauert. Also, was mir es deutlich leichter macht, überhaupt das auszuhalten, damit umzugehen und sie, ob es nun eine Stimme nur ist, die sich meldet oder mehr als eine Stimme, das ist tatsächlich eine möglichst hilfreiche Struktur, Tag und Woche zu haben. Nicht zu viele Ereignisse, die ich verarbeiten muss, egal positiv, negativ, gemischt, wie auch immer. Nicht zu viele Menschen, wenn es geht. Das war in der Werkstatt dann auch wieder schwierig, weil wir da doch eine ganze Menge waren. Und ich merke das auch, wie anstrengend das ist. Ich muss wirklich abwägen, Veranstaltungen mit vielen Menschen, ob ich mir das zutraue oder nicht. Bin ich da irgendwie insgesamt ausgeruht und fit genug, um das dann zu machen?
Also hat es im Endeffekt ganz, ganz viel auch mit dem Kennenlernen deiner eigenen Person zu tun, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, mit den eigenen biologischen Möglichkeiten und wie viel vertrage ich von was? Das, was man ja, was auch bei anderen Erkrankungen vorkommt.
Also
bei
wann Autisten, ist das Fass voll?
Ja, genau.
Und ich finde, da ist also, es ja auch anstrengend, sich selber Grenzen zu setzen, weil ich meine, die Erwartungen von anderen vielleicht ja auch manchmal diese Grenze überschreiten, im Sinne von, das Fass ist eigentlich voll. Aber wenn du auch sagst, du bist eine Person, die sich eigentlich eher anpasst und zurückgezogen und eigentlich sich lieber dem fügen möchte, was andere von einem erwarten.
Dann ist das eine echte Herausforderung.
Ist es eine Riesenherausforderung. Also wenn ich mir das so vorstelle, ist es eine Riesenherausforderung.
Ja, ja, wenn man das nicht geübt hat, nicht genügend ausprobieren konnte und dann auch gehört mit dazu, ne, ist okay. Und jetzt sind wir irgendwie beide maulig, was weiß ich, ne, mit Schwester Knatsch oder mit Eltern oder Großeltern oder wie auch immer in der Schule. Aber danach ist es auch wieder gut. Man kennt sie, wenn man diese Erfahrung, also ich habe die halt auch nicht genügend oder fast gar nicht gemacht. Und
dass dann danach alles wieder gut ist.
Ja, dass danach dann alles, dass man, ne, dass wir müssen ja die Bandbreite unserer Gefühle, Gefühlsreaktionen auf Verschiedenes kennenlernen. Und das war eben unterentwickelt, genau. Also das Stimmhören als Signal, was ist bei dir alles unterentwickelt? Was musst du, auch wenn es Scheißangst macht und wirklich schwierig ist, egal, ob es dann eine Verhaltenstherapie ist, stationär oder ambulant oder wie auch immer, ja.
Also das ist im Endeffekt kein Ponyhof, ne?
Ich mag nicht jeden Tag nach jedem Erlebnis gleich, oh ja, danke, danke Universum, danke Leben, danke Psychiater, danke Psychotherapeut sagen. Manchmal dauert das dann auch.
Manchmal kann man erst später sehen,
ja,
dass was gut war.
Dass es gut getan hat, weil man das wirklich einfach rauslassen konnte, was man immer so mühevoll zugedeckt hat und bei sich behalten hat. Und ja, es ist gar nicht einfach.
Es ist nicht einfach und trotzdem sind Bewältigungsstrategien und auch das sich selber in so einem Kontext kennenlernen umso wichtiger, ne? Also
ja. Das
ist super wichtig, aber man guckt nicht immer gerne in die dunklen Ecken und das ist auch der Grund, warum es ja überhaupt dunkle Ecken sind, wenn man das so sagen
richtig kann.
Ne?
Genau. Ich glaube. Und das Leben besteht ja nicht aus einer fortwährenden, von klein auf, aus einer fortwährenden psychiatrischen Behandlung oder so, ne? Mit viel Gesprächs- und Verhaltenstherapie.
Absolut.
Es kommt dann ja einfach so. Und wenn man irgendwie aber denkt, ich brauche mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in Beziehungen, Familie und Schule und dann kommen diese überfallartigen Sachen, die eben eigentlich, wie es auch sein sollte, spontan, aber ich traue dem Ganzen nicht, dass dann genügend auf mich geachtet und Rücksicht genommen wird und das aufgefangen wird. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann traue ich mich immer weniger dazu, ja.
Und im Endeffekt vertraut man dann nicht nur den anderen Menschen nicht mehr, sondern ab
sich selber auch nicht mehr.
Punkt genau. Sich selbst, genau.
Genau.
Und ich würde sagen, dass ich für meinen Teil erstmal meine Fragen soweit gestellt hätte.
Okay.
Also, dass, wie ich mir vorgestellt habe, ein bisschen näher heute dir zu kommen und den ZuhörerInnen den Weg ein bisschen zu ebnen, dich und deine Schizophrenie ein bisschen besser kennenzulernen, wäre ich soweit erstmal am Ende.
Okay. Okay.
Unsere Köpfe rauchen auch schon. Wir sind hier sehr, sehr doll am Denken gewesen die letzten Stunden. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, einfach den ZuhörerInnen nochmal das zu sagen, was dir am Herzen liegt, was dir besonders wichtig ist, wo du sagst, das ist das, bitte nehmt das mit nach Hause. Und wenn ihr die letzten Minuten nicht zugehört habt, das solltet ihr mit nach Hause nehmen. Und deswegen würde ich mich jetzt schon mal von dir verabschieden und mich auch bei dir bedanken, denn ich bin ganz, ganz dankbar, dass du das heute mit mir hier gemacht hast und dass wir so ein tolles Vorgespräch hatten, dass wir jetzt so ein tolles Gespräch hatten und danke, danke, danke. Und alle ZuhörerInnen da draußen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir der Wahrheit versuchen, ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Tschüssi.
Okay, ich darf jetzt das letzte Wort für mich in Anspruch nehmen. Ja, zum einen habe ich auf Lager und das ist mir auch wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Gerade auch bei uns Schizophrenie-Erkrankten finde ich das sehr, sehr wichtig. Nämlich ganz einfach, wie das Klaus Dörner, Ursula Pflug und andere schon vor Jahren formuliert haben, Irren ist menschlich. Jederzeit, überall und in jeder Hinsicht möglich, kann einem passieren. Und wir können eigentlich nur gucken, dass wir genügend miteinander reden. Auch wenn das schwer fällt. Ja, das ist das. Und ja, wir Schizophrene werden uns mehr als nur normal, gewohnt, fremd durch den ersten Alkoholrausch als Teenager oder junger Erwachsener oder Kokainerfahrung oder Cannabiserfahrung oder wie auch immer oder Medikamenten, Tuning. Es wird ja auch gemacht und ich denke, passt einfach auf euch möglichst gut auf. Seid achtsam, dass ihr genügend Fehlertoleranz aufbringt für euch selbst und andere. Und Hilfe finden wir immer und sei es auch manchmal da zunächst, wo wir es gar nicht denken würden. Das ist mir nämlich auch passiert in der Schizophrenie, mit der Schizophrenie. Ich danke Emma für die Einladung zu diesem Podcast. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, trotz Nervosität und Aufregung und Zweifel. Kann ich das überhaupt? Kriegen wir das hin? Und die richtigen Antworten, geht gar nicht um die richtigen, sondern ich habe versucht, euch von mir so gut es geht zu erzählen. Und ja, nicht bei allem bin ich vielleicht so selbstsicher rübergekommen, wie ich eigentlich könnte. Das liegt einfach in der Sache, in der Natur der Sache. So, goodbye, Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Schizophrenie ist kein Todesurteil. Ciao.